Liebe Zuhörer und Freunde von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema Christus jedes Jahr Kind für mich. Aus dem Studio München begrüßt Sie Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria. Wir stehen heute am 21. Dezember bereits 3 Tage vor dem Heiligen Abend und sicherlich haben Sie allerlei Vorbereitungen für das Weihnachtsfest getroffen. Wir wollen uns heute in dieser Sendung einmal mit einer Frage beschäftigen, die unsere liturgisch-geistliche Vorbereitung auf die Feier des Weihnachtsmysteriums vertiefen vermag, damit wir nicht beim äußerlichen Treiben stehen bleiben. Es geht also darum, den tieferen Sinn einer kleinen Besonderheit, um die liturgische Weihnachtsordnung in einer spirituellen Weise zu ergründen und die Texte der Kirchenväter zu Hilfe zu nehmen, die uns der Heilige Vater bei so vielen Gelegenheiten immer wieder ans Herz legt. Vielleicht ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal aufgefallen, dass die liturgische Weihnachtsordnung vom Heiligen Abend bis zum ersten Weihnachtsfeiertag 3 unterschiedliche Messen mit 3 verschiedenen Messformularen enthält. Das finden Sie beispielsweise im Schott, wenn Sie die liturgische Ordnung des Heiligen Abends und ersten Weihnachtsfeiertages aufschlagen. Dort werden Sie auf eine mitternächtliche Messe, eine Messe am Morgen und eine am Tag stoßen. Mit dieser liturgischen Regelung übertrifft Weihnachten, was die Anzahl der Messen betrifft, sogar das hohe Osterfest, welches ja nur die nächtliche Vigil, die auch als frühmorgendliche Auferstehungsfeier begangen werden kann, und die Ostermesse am Tag kennt. Was hat es mit dieser dreifachen weihnachtlichen Messordnung auf sich und wie können wir diesen liturgischen Schatz neu heben, um Weihnachten wirklich als die Geburt Christi zu begehen, der jedes Jahr neu Kind für mich wird? Ehrlich gesagt, ist mir selbst diese besondere liturgische Regelung erstmals vor einigen Jahren in Spanien bewusst geworden, als wir in der Gemeinschaft der Cruzadas de Santa Maria neben der mitternächtlichen Mette und dem Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag zusätzlich eine frühmorgendliche Hirtenmesse feierten. Warum wurden 3 verschiedene Messen gefeiert? Erst bei der Lektüre der großen Studie Hugo Ranas über die Symbole der Kirche bin ich auf die tiefere Deutung dieses liturgischen Geschehens gestoßen, das ich mit Ihnen in der folgenden halben Stunde anhand der Texte der Väter etwas mehr erschließen möchte. Die offizielle Einführung der 3 Weihnachtsmessen geht historisch auf den bedeutendsten Papst des Mittelalters, Innozenz III. Zurück, hat aber eine sehr viel längere Geschichte. In einer lange Thomas von Aquin zugeschriebenen Predigt findet sich eine Erklärung dieser liturgischen Praxis, die Innozenz III. Wohl in seiner Pariser Studienzeit kennengelernt hatte. Demnach versinnbildlicht die Feier der 3 Weihnachtsmessen die dreifache Geburt Christi. Die ewige Geburt Christi aus dem Vater, die zeitliche Geburt Christi aus der Jungfrau Maria und die immerwährende Geburt Christi in unseren Herzen, den Herzen der Gläubigen. Triplex est eius navitas, aeternalis ex patre, temporalis ex matre, spiritualis ex corde, hoc significant tres misse in die navitatis. Aber schon ein gutes Jahrhundert früher, bei Bernhard von Clairvaux, ist in seinem 3. Sermo de Navitate Domini die Rede von den 3 Adventen Christi. Bis heute hat sich diese liturgische Praxis gehalten, sodass wir in 3 verschiedenen Weihnachtsmessen mit nur wenig Abstand die dreifache Geburt Christi oder des Logos, wie die Griechen sagen würden, feiern. Um Mitternacht die ewige Geburt des Logos aus dem Vater, in der Früh die historische Geburt aus Maria der Jungfrau und am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages die mystische Geburt Christi im Herzen des einzelnen Gläubigen. Um diese liturgische Praxis der 3 Weihnachtsmessen für unser geistliches Leben fruchtbar zu machen, wollen wir den Hintergrund ihrer Entstehung ein wenig näher kennenlernen. Gehen wir dazu in der Geschichte noch einmal 1000 Jahre zurück, an die theologischen Ursprünge dieser dreifachen Geburt Christi bei den frühen Kirchenvätern. Grundlage der später unter dem Begriff der Logosgeburt zusammengefassten Lehre ist die frühchristliche Tauftheologie. Erste Anzeichen dazu finden sich schon bei Hippolyt im 2. Jahrhundert. So wie Christus, das ewige Wort, der Logos, nach seiner göttlichen Natur durch den Heiligen Geist aus dem Herzen des Vaters geboren wurde und der vollkommene Mensch, Jesus Christus, seiner physischen Menschennatur nach aus Maria der Jungfrau geboren wurde, muss auch die Wiedergeburt des Menschen in der Taufe eine Nachahmung dieser Logosgeburt sein. Auch sie müsse aus dem Geist und der Jungfrau geschehen, die Hippolyt in der Kirche verkörpert sieht. Denn die Jungfrau, die in ihrem Schoß den Logos trägt, ist die Kirche. Um dies zu veranschaulichen, weist er auf die Begegnung Mariens mit ihrer Base Elisabeth, bei der der kleine Johannes im Mutterschoß, als Elisabeth den Gruß Mariens hörte, zu hüpfen begann. Dieses Hüpfen im Mutterschoß habe nach Hippolyt schon im Voraus die gnadenvolle Wiedergeburt aus dem Geist und der Jungfrau in der Taufe angekündigt. Was von der Kirche gelte, gelte aber auch für die einzelne Seele. Im Kommentar des Buches Daniel schreibt Hippolyt: Es hat des Vaters Mund hervorgehen lassen, ein reines Wort aus sich. Und ein zweites Wort wiederum, erscheint geboren aus den Heiligen, beständig die Heiligen gebärend, wird es auch selbst wiederum von den Heiligen geboren. Hier wird deutlich, dass es sich nicht um eine einmalige Neugeburt in der Taufe handelt, sondern vielmehr Christus immer da in den Herzen der Heiligen geboren werden will, als ein fortwährender Prozess. Wie haben wir uns das vorzustellen und welchen Nutzen können wir daraus ziehen? Kein anderer als Origenes hat die Lehre der Logosgeburt, die sich bis auf die heutige liturgische Gestalt der drei Weihnachtsmessen prägend erweist, weiterentfaltet und zu einem Höhepunkt gebracht. Auch er geht ganz von der Taufe aus, welche die Grundlage für die Neugeburt in Christus bildet. Durch die Taufe wird der Mensch umgeformt und nimmt in seiner Seele das Bild Christi an, wodurch er das neue Leben in Gott beginnt. Aber auch umgekehrt, der neugeborene Logos in der Seele des Menschen Wohnung nimmt. In einer der Homilien zum Buche Jeremias ruft Origenes aus: Was nützt es mir, wenn Christus geboren wird aus der heiligen Jungfrau, aber nicht in meinem Inneren? Und in einer Homilie zum Lukasevangelium fügt er an: Wer darf sich so glücklich schätzen, dass er in seinem Herzen einen solchen Gast tragen dürfte wie das Wort Gottes? Du also, wenn du Jesus haben willst, lass dich vom Heiligen Geist führen und komm zum Tempel Gottes, zur Kirche. Deutlich scheint hier der Zusammenhang zwischen der kirchlichen Bindung des Menschen und der Einwohnung Gottes im Herzen des Menschen auf. Das, was im Mutterschoß der Kirche in der Taufe geschah, gilt es im eigenen Herzen weiter zu entfalten, damit auch hier das Logoskind geboren werden kann. Denn diese wunderbare Geburt des Wortes Gottes im eigenen Herzen würde dem Menschen nichts nützen, würde sie nicht täglich vorbereitet und wiederholt in den guten Werken. Origenes scheut sich nicht, das Bild des im Mutterschoß heranwachsenden Lebens umzukehren und vergleicht einen möglichen Stillstand im geistlichen Leben mit einem Abgang. Wenn nämlich das Logoskind nicht zum Wachstum gelangt, wird eine Fehlgeburt eintreten. Sie werden sich vielleicht wie die Hörer der Predigten des Origenes fragen, wie man sich diese Logosgeburt im Herzen des Menschen vorzustellen habe. Origenes gibt selbst die Antwort. Die sich täglich neu gestaltende Geburt des göttlichen Wortes im Herzen des Menschen zeigt sich vor allem im Gebet. Durch das Gebet und die Befruchtung des Heiligen Geistes werde die Seele nämlich Mutter und bleibe nicht kinderlos. Aus dem Gebet erwächst schließlich die Kraft zu guten Werken, in denen der Mensch selbst in Gott geboren wird. Dazu noch einmal Origenes im Wortlaut. Selig aber, wer immer aus Gott geboren wird, nicht nur einmal, so möchte ich sagen, wird der Gerechte aus Gott geboren, sondern in jedem guten Werk wird er geboren, weil er in diesem Werk Gott den Gerechten gebiert. Wenn nun der Erlöser immer da geboren wird und alle Zeit der Erlöser vom Vater geboren wird, so gebiert Gott in ihm auch dich, wenn du immerzu den Geist der Kindschaft hast, immer da in jedem guten Werk, in jedem guten Gedanken. Und so geboren bist du ein immer geborenes Kind Gottes in Jesus Christus. Liebe Zuhörer, die Lehre von der dreifachen Geburt Christi, wie wir sie heute noch in den drei Weihnachtsmessen feiern, hat nicht nur bei den griechischen Vätern eine reiche Entfaltung erfahren. Auch im lateinischen Westen fand die Lehre von der dreifachen Logosgeburt ein breites Echo. Der große Mailänder Bischof und Lehrer des heiligen Augustinus, der heilige Ambrosius, sagte einmal in einer Psalmenauslegung: Christus selbst ist das Kindlein, das der Geist gebiert, wenn er die Gottesfurcht in sich aufnimmt. So wird diese Geburt zum lebensspendenden inneren Wachstum des Logoskindes im Herzen des Menschen. Ausgelöst wird die Empfängnis des Logoskindes, wie schon bei Origenes, durch ein tugendhaftes Leben und ein Leben in Gerechtigkeit, wodurch jeder zur Mutter Christi werden könne, wenn er nur den göttlichen Willen erfülle. Möglich wird solches für Ambrosius durch die Nachahmung der Jungfrau Maria und eine innere Empfängnis im Heiligen Geist. Fac voluntatem patris, ut Christi mater sit. Tu den Willen des Vaters, damit du Christi Mutter seist. Und deutlich klingt seine Warnung, dass viele Christus empfingen, aber ihn nur wenige geboren haben. Wer aber Gerechtigkeit gebiert, gebiert Christus. Wer Weisheit gebiert, gebiert Christus. Wer das Wort gebiert, gebiert Christus. Daher wird bei Ambrosius so sehr Maria zum Vorbild der jungfräulichen Seele. Daher ist das Weihnachtsgeheimnis für ihn Ausgangspunkt des geistlichen Lebens. Denn in der Seele, so Ambrosius, wiederholt sich das Geheimnis von Bethlehem. Durch die geistliche Geburt Christi im Herzen wird sie selbst zum Bethlehem, zum Haus des Brutes. Wenn Sie, liebe Zuhörer, an Weihnachten den eucharistischen Herrn empfangen, können Sie den Gedanken Ambrosius fruchtbar werden lassen und sich vorstellen, dass in diesem Moment Ihr Herz die Form des Stalles von Bethlehem annimmt, in dem Christus neu geboren wird, Fleisch annimmt, um diesen armseligen Stall Ihres Herzens mit seinem heiligen Licht und Leben zu erfüllen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können uns nun fragen, was die drei so unterschiedlichen Geburtsvorgänge Christi, die ewige Geburt aus dem Vater, die historische Geburt aus Maria der Jungfrau und die immerwährende Geburt im Herzen des Getauften, gemeinsam haben. Es scheint mir etwas sehr Entscheidendes zu sein, dass es gerade in einer Zeit, die an der Krankheit des Machbarkeitswahnes leidet, neu zu bedenken gilt. Jede dieser drei Geburten ist der menschlichen Verfügbarkeit völlig entzogen und verlangt das Eingreifen Gottes. Aber bei aller Entzogenheit sehnt sich Gott, wie es an der zweiten und dritten Geburt Jesu aus Maria und in unseren Herzen abzulesen ist, nach der Mitwirkung des Menschen, damit Christus jedes Jahr neu Kind für uns werden kann. Schon die historische Menschwerdung machte der allmächtige Gott abhängig vom Jahr eines jungen Mädchens in Israel, der Jungfrau Maria, die aufgrund ihrer völligen Verfügbarkeit gegenüber dem Willen Gottes, Theotokos, Gottesgebärerin wurde. In der Demut des Menschen Marias strahlt die Demut Gottes selbst auf, der sich, wie es der flämische Mystiker Jan van Ruysbroeck einmal ausgedrückt hat, nicht eine Königstochter, sondern eine arme Jungfrau als Mutter erwählte. Eine arme Jungfrau sollte die Mutter Gottes sein, des Gottes, der Herrscher ist im Himmel, auf Erden und über alle Geschöpfe. Für Ruisbroeck stellt damit die Demut den Grundstein aller anderen Tugenden dar. Demut als eine Niedermütigkeit oder Tiefmütigkeit, die das innerliche Sich-Neigen oder Niederbeugen des Herzens und des Gemütes vor der hohen Würde Gottes meint. Damit also auch Gott in uns geboren werden kann, bedarf es dieser demütigen Haltung, die weiß, dass sie Gott nie genug Ehre zu erweisen vermag. Und die sich bewusst ist, dass sie in den Taten der Demut stets versagt. Aber genau dieses Kleinsein, dieses demütige Herz des kleinen und niedrigen Menschen, aus dem die hohe Achtung und Ehrfurcht vor Gott entspringt, liebt der Herr so sehr. Der Demütige, wie es Ruisbroeck ausgedrückt hat, ehrt die Heilige Kirche und achtet die Sakramente. Er ist zurückhaltend in Speise und Trank, genügsam in seiner Lebensweise und in seiner Kleidung und in allen niedrigen Arbeiten. Der Demütige ist demütig in seinem ganzen Gehabe, ohne Heuchelei und Verstellung. Demütig ist er sowohl in seinen äußeren Haltungen als auch innerlich vor Gott und vor allen Menschen, so dass niemand Ärgernis findet. Wir können in der bevorstehenden Heiligen Nacht, wenn wir knien vor der leeren Krippe auf das Kommen unseres Erlösers warten, um diese Demut bitten, damit wir unser Herz für seine Geburt bereiten, um ihm eine würdige Wohnstatt anbieten zu können, in der er wachsen kann und in der wir abnehmen, indem wir unserem Egoismus und unserer Ich-Sucht absterben und dem göttlichen Du in uns Raum geben. Aus der Haltung der Demut wächst dann die Sanftmütigkeit hervor, die mit der Barmherzigkeit einhergeht. Denn keiner, so Ruisbroeck, kann auch im Missgeschick sanftmütig bleiben als der geduldige Mensch. Sanftmut bewirkt im Menschen Frieden und Ruhe in allen Dingen. Der Sanftmütige vermag schreckliche Worte, fürchterliches Auftreten und Gehabe, schändliche Taten sowie Ungerechtigkeit gegen ihn und seine Freunde zu erdulden. Und er wird bei all dem in Frieden bleiben. Hieraus wird nun verständlich, warum gerade die Botschaft von Weihnachten Friede allen Menschen, die guten Willens sind, verheißt. Will Gott nämlich in deinem Herzen geboren werden, bedarf es für diese innerliche Krippe des demütigen Strohs deines Seins, deiner Gedanken und deiner nichtigen Taten, die er verwandeln wird in sein göttliches Sein, seine Weisheit und seine Kraft. So wird Wirklichkeit, was Pater Thomas Morales, der Gründer der Cofradías de Santa María, einmal in Anlehnung an die Lehre der Logosgeburt in einer Weihnachtsbotschaft gesagt hat. An Weihnachten gedenkt man dankbar und bewegt der Geburt Jesu in Bethlehem, aber man feiert deine Geburt in ihm.